Wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Danke, Herr, dass du uns rufst, damit wir zeitig bei dir sind. Wir bitten dich, Herr, dass du uns jetzt leitest in den Überlegungen über dein Wort. Wir bitten dich, Herr, bewahre unsere Gedanken und Herzen in Christus Jesus. Führe uns ein Stück weiter. Amen. In Römer 14, 1 bis Kapitel 15, Vers 7 geht es ja um das Verhalten von Starken und Schwachen im Glauben. In den ersten 12 Versen von Kapitel 15 geht es um Jesus Christus in Bezug auf unser Leben hier untereinander. Aber die ersten 7 Verse zeigen uns Jesus als Leitbild, und zwar in einem besonderen Zusammenhang, der immer noch zu Kapitel 14 gehört. Das heißt, obwohl die ersten 12 Verse alle besonders von Jesus sprechen, geht es in den ersten 7 um das Thema von Kapitel 14, das heißt, Jesus als Beispiel für unser Leben als Starke und Schwache. Und das ist sehr schön, dass wir da Jesus zum Beispiel haben. Also, in den Versen 1 bis 7 in Kapitel 15 hätten wir den vierten Teil dieses Themas von Starken und Schwachen, ein Hinweis auf Jesus Christus als Leitbild. Klein a haben wir die Verpflichtung des Leitbildes. Die Verpflichtung des Leitbildes in den ersten 3 Versen. Das heißt, Jesus als Leitbild verpflichtet uns, so zu leben und es so zu machen, wie er es macht. Das Leitbild Jesus Christus ist nicht ein Alternativleitbild. Unter anderem, es ist das einzige Leitbild. Nur so. Denn Vers 3 begründet den Befehl von Vers 1 und 2. Oder besser, Vers 1 ist der Befehl und Verse 2 und 3 sind die Begründung. Aber es mündet in Vers 3 dort, denn auch Christus gefiel nicht sich selbst. Das heißt, so wie Christus sich selbst nicht gefallen hat, sondern Schmähungen getragen, so sollen wir die Schwachheiten von anderen tragen, bereit sein, sie zu tragen. Das ist also die Verpflichtung. Dann aber in Vers 3 besonders noch die Einstellung des Leitbildes. Welche Einstellung hatte Jesus als Leitbild? Die Grundeinstellung haben wir in 3a, er gefiel nicht sich selbst. Das sollte uns zum Motto, zum Leitvers sein. Uns nicht selbst zu gefallen. Da liegt der Schlüssel im Auskommen miteinander. Mitmenschlichen Beziehungen, in der Gemeinde, wenn wir nicht derselben Meinung sind. Nicht sich selbst gefallen. Das ist in 3a. In 3b wird diese Einstellung vertieft oder die Tiefe uns gezeigt. Wie tief das gehen kann, sich selbst nicht gefallen. Die Schmähungen derer, die dich schmähten, fielen auf mich. Das heißt, Jesus war bereit, körperliche Leiden auf sich zu nehmen. Und dies ist unser Beispiel. So weit kommt es normalerweise nicht in mitmenschlichen Beziehungen in der Gemeinde, dass man körperlich leiden muss. Aber wenn wir dazu bereit sind, dann sind wir doch zu allem Geringeren bereit, nicht wahr? Hier haben wir also die Tiefe dieser Einstellung gezeigt. Und das ist unser Beispiel. Mit anderen Worten, wir wissen jetzt, wo wir dran sind. Wenn wir das noch nicht erlebt haben, dann können wir immerhin schon uns selbst, können wir diesen Weg gehen. Und es müsste gehen mit dem Bruder, mit dem es so schwer ist, auszukommen. Und zur Einstellung dieses Leitbildes gehört die Verbindung noch einmal zu Vers 1. Wir, die Kraft haben, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Das heißt, wenn uns mit Worten geschmäht wird, denn Paulus sagt ja, es kann dazu kommen, dass ein Bruder, der das Richtige tut, er ist ein Starker im Glauben, er handelt nach dem Evangelium und nicht nach dem Gesetz. Das heißt, macht das Gesetz nicht zur Regel, dann kann es so weit kommen, dass ein schwacher Bruder, der das nicht anerkennt, einen richten kann. Und das ist dann eine geistliche Schmähung gleichsam. Aber dazu sollten wir bereit sein. Dann der Ort des Leitbildes. Nachdem wir die Einstellung gesehen haben in Vers 3, der Ort des Leitbildes. Wo finden wir das Leitbild Jesus? Denn heute ist er im Himmel. Wir können nicht mehr sehen, wie er lebt. Das Leitbild Jesus finden wir im 20. Jahrhundert im Wort. Sehen Sie, was er in Vers 3 und 4 schreibt. Denn oder so, wie geschrieben steht. Und dann Vers 4. Denn so vieles zuvor geschrieben wurde. Das heißt, er zitiert, um das Beispiel Jesus zu schildern, aus der Schrift, weil, Vers 4, alles geschrieben wurde, das wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch die Ausdauer und den Zuspruch der Schriften Hoffnung hätten. Sehr interessant, diese Verbindung zwischen Beziehungen der Starken und Schwachen und das Leitbild in der Schrift. Die Schrift ist unsere Orientierung, ob wir schwach oder stark sind in diesen Fragen der geistlichen Kultur, der christlichen Kultur. Die Schrift ist unsere Orientierung. Zudem ist es wichtig, dass wir immer wieder zur Schrift gehen, auch nachdem wir meinen, unsere Meinung erkannt zu haben nach der Heiligen Schrift. Wir meinen, wir haben die Schrift erkannt und dies ist der Weg, den man gehen sollte. Auch dann gibt es immer noch andere Leute, die nicht unserer Meinung sind. Und die Beziehungen in diesen Meinungsverschiedenheiten, die verbrauchen sehr viel Kraft. Aber Paulus sagt, diese Kraft, die da zum Verschleiß kommt, die kann wieder ersetzt werden in der Begegnung mit dem Wort Gottes. Denn da liegt Ausdauer, da liegt Trost. Brauchen Sie manchmal Trost im Umgang mit einem Bruder oder einer Schwester? In der Schrift ist der Trost. Da hat es allerlei solche Beispiele. Und von dort können wir Trost schöpfen, in den Beispielen, in den Verheißungen und wenn wir über Jesus lesen und so weiter und so weiter. Eine Unmenge von Trost ist da. Und das hilft uns wieder weiterzumachen und auszuharren in diesen Spannungssituationen. Sehr passend weiß Paulus das zu formulieren. Aber man geht nicht nur zum Wort, man geht auch ins Gebet. Und das ist das Weitere. Wir haben jetzt ein Gebet um Christi Gesinnung. Ein Gebet um Christi Gesinnung in den Versen 5 bis 7. Die Lösung ist also einmal zur Schrift gehen und dann aber auch ins Gebet gehen. Das Gebet selbst haben wir in Vers 5. Und es ist sehr schön festzustellen, was dieses Gebet eigentlich verspricht. Ich persönlich betrachte Gebete in der Bibel als eine Art Verheißung. Denn da sehe ich, so zu beten ist Gott wohlgefällig. Das heißt, solche Gebete will der Herr offenbar erhören. Wenn ich auch so etwas bete, dann habe ich eher die Garantie, dass ich auch eine Erhörung bekomme. Was verspricht nun gleichsam mit dem Beten Paulus? Wenn wir uns zu Gott wenden, was wird hier versprochen? Aber der Gott der Ausdauer und des Zuspruchs gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Der Gott der Ausdauer oder der Geduld, was heißt das? Das heißt, der Gott, der Ausdauer oder Geduld hat. Er hat sie, um sie uns zu geben. Mein Gott ist für mich ein Gott der Ausdauer. Das heißt, er kann mir Geduld geben. Er kann mir Ausdauer geben. Das ist eine Verheißung. Zweitens, er ist ein Gott des Trostes, des Zuspruchs. Deshalb kann ich damit rechnen, wenn ich im Gebet zu ihm gehe, dass er mir Trost geben kann. Diesen Trost kann ich in der Schrift finden, aber auch bei ihm im Gebet. Und drittens, er kann mir und meinem Bruder gleiche Gesinnung geben. Deshalb will ich darum bitten. Herr, lass uns einer Gesinnung sein, wenn auch nicht einer Meinung, aber einer Gesinnung, nämlich so wie du gesonnen bist. Lass unsere Einstellung zueinander sein, dieselbe, die du zu uns hast. Das kann Gott schenken. Das ist die Verheißung dieses Gebetes, das Ziel dieses Gebetes. Um Christi Gesinnung haben wir in Vers 6. Warum so beten? Weil es das Ziel Gottes ist, dass wir mit einem Munde Gott verherrlichen. Und zwar den Gott unseres Herrn, der für uns ein Leitbild ist. Es geht darum, dass sein Vater, Gott, geehrt wird, verherrlicht wird. Selten finde ich solch ein Singen in christlichen Kreisen als bei den Taufgesinnten. Harmonie, wo selten Harmonie ist. Lebendiges, mutiges Singen. Man setzt sich ein und man wagt den Mund und die Lungen einmal aufzumachen und zu singen. Während oft ist das so ein schwächliches Singen. Ja? Nur die neuen Lieder töten das Singen, habe ich gemerkt. Das Singen verstummt in den Gemeinden Jesu, weil die neuen Lieder oft nicht musikalisch genug sind, um wirklich zu singen. Ja. Da stottert man noch oft, aber man singt nicht mehr, so wie bei den musikalischen Evangeliumsliedern. Die Frage ist, wir können füreinander singen, sodass das Ohr Freude daran hat. Hat der Herr, wenn er auch das Geistliche an unserem Singen hört, hat er auch ein Ohr dafür. Das heißt, wie klingt die geistliche Harmonie unseres Singens im Himmel? Darum wollen wir bemüht sein, dass wir mit einem Munde, das heißt harmonisch, weil wir eines Sinnes sind, und wenn wir dann zusammen singen oder beten oder Gott verherrlichen, dass es oben dann harmonisch klingt. Deshalb soll Jesus unser Leitbild sein. Das ist das Ziel so eines Gebetes. Und jetzt in Vers 7 die Schlussfolgerung aus so einer Überlegung. Die Schlussfolgerung ist, dass wir dann aufeinander zugehen und wenn ich weiß, Jesus hat ihn angenommen, dann kann ich ihn auch annehmen. Ja? Wer immer von Jesus angenommen ist, im Heil, wo immer Jesus seinem Menschen vergeben hat, da kann ich auch ihn annehmen als einen Bruder, eine Schwester. Dann kämen wir zu Groß D, dem Dienst Jesu Christi und dem Verhalten der Gläubigen. Dies geht über das Thema von 14 und 15, 1 bis 7 hinaus, obwohl die Person dieselbe ist wie in den ersten 7 Versen. Aber die Betrachtung von Jesus geht hier über das Gesamtthema von Starken und Schwachen hinaus. Deshalb muss man hier wohl eine neue Rubrik ansetzen. Also Groß D, der Dienst Jesu Christi und das Verhalten der Gläubigen. Der Dienst von Jesus ist hier wegweisend. Den stellt uns Paulus vor Augen. Er sagt sehr viel gliederungsmäßig in Vers 8. Da ist sehr viel konzentriert. Verse 9 bis 12 sind dann ein gewisser Anhang. Deshalb ist die Gliederung nicht symmetrisch. Also beachten wir zuerst die Entstehung des Dienstes. Haben Sie dieses in der Gliederung vor sich? Ja. Oder muss ich das extra geben? Haben Sie? Nur D haben Sie, ja. Dann gebe ich jetzt die Unterteilung von Groß D. Erstens, die Entstehung des Dienstes. Wie entsteht der Dienst von Jesus Christus? Vers 8. Es heißt, er wurde ein Diener. Das erinnert uns daran, dass Jesus nicht nur geboren wurde, Galater 4 heißt, er wurde von einer Frau. Im Luthertext steht wohl geboren, aber im Grundtext steht, er wurde. Das heißt, er war vorher da Und, wie es in Philipper 2 heißt, er nahm unsere Gestalt an. Er wurde etwas anderes. Wer? Der König. Der König des Himmels. Der König des Weltalls. Der Schöpfer wird ein Diener. Das wird uns in diesem einen kleinen Wort wurde angedeutet. Jesus Christus, der König des Himmels, wurde ein Diener aus freien Stücken. Und was hat das mit uns zu tun? Das ist unser Beispiel. Wenn wir auch reich sein mögen oder wohlhabend oder eine hohe Stellung haben mögen, nicht viele sind es, die so stehen. Paulus sagt das auch. Aber wenn das der Fall ist, wollen wir bereit sein, hinabzusteigen. Da denke ich immer wieder an die Adligen um die Jahrhundertwende in Russland. Als das Evangelium dorthin kam durch eifrige Adlige, zum Beispiel zuerst einmal wohl durch Lord Rostock oder Radstock nach Russland, Petersburg, da haben sich adlige Leute bekehrt, einer nach dem anderen. Und diese Leute sind im Winter mit ihren Pelzmänteln hinausgegangen an die Haltestellen der Kutschen und haben dort Traktate verteilt. Ja. Und die haben einfache Leute eingeladen in ihren palästähnlichen Sälen, wo die Versammlungen stattfanden. Alles durcheinander, das heißt, alles auf einer Stufe. In Christus hörte man auf, Adliger und Magd oder Knecht zu sein. Da war man eins in Christus. Das ist etwas sehr Schönes aus der Geschichte der Gemeinde Jesu. Ein schönes Beispiel. Jesus Christus wird ein Diener. Zweitens, der Gegenstand des Dienstes. Wem dient Jesus? Es heißt, er wurde ein Diener der Beschneidung. Das heißt Israel. Wenn Jesus in die Welt kommt für die Welt, kommt er in Israel für Israel. Das ist der Weg. Drittens, das Ziel des Dienstes. Und hiermit treten wir den Rest des Textes an. Das Ziel des Dienstes erschöpft jetzt den Text von Vers 8 bis Vers 12. Aber da geht es zunächst noch um etwas, das nur in Vers 8 ist. Jesus Christus wurde ein Diener der Beschneidung. Wozu? Für die Wahrheit Gottes. Das ist das Leitwort. Zunächst, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Die Wahrheit Gottes soll dazu führen, dass die Verheißungen Gottes nach an Israel bestätigt werden. Wie geschieht das? Die Wahrheit Gottes ist zuerst einmal die Wahrheit Gottes, die Gott geoffenbart hat durch die Propheten, nämlich bevor Christus kam. Die Wahrheit Gottes vor Christus wird durch Propheten an Israel gegeben. Und wenn Christus kommt, denken Sie an 2. Korinther 1, Parallelstelle, Verse 18 und ferner. In Christus sind die Verheißungen erfüllt. Das heißt, Christus erfüllt die verkündete, offenbarte Wahrheit Gottes durch die Propheten. Und das zeigt, dass Gott wahrhaftig ist. In Christus erfüllt sie sich. Aber die Wahrheit Gottes schließt ein zweites ein. Denn Christus selbst ist die Offenbarung der Wahrheit Gottes. Ich bin die Wahrheit, sagt er. Es geht also nicht um Wahrheit Gottes vor Christus, sondern um Wahrheit Gottes durch Christus. Und das ist dann das Thema der weiteren Verse. Wozu die Wahrheit Gottes durch Christus in Israel? Jesus Christus wird ein Diener der Beschneidung für die Wahrheit Gottes, damit Menschen aus den Völkern Gott verherrlichen. Deshalb, das wird uns in Vers 9 angegeben, damit sie, die Menschen aus den Völkern, Gott verherrlichen. Deshalb ist Jesus gekommen in Israel. Beachten wir hier einiges, denn dies ist jetzt der Rest des Textes, den müssen wir jetzt wieder aufgliedern. Erstens, noch einmal, der Weg zu dieser Verherrlichung Gottes. Das heißt, wenn Heiden Gott verherrlichen, wie ist es dazu gekommen? Wo liegt der Weg? Über Israel. Wir verdanken Israel unsere Beziehung zu Gott, dass wir heute Gott verherrlichen können. Der Weg gegenüber Israel. Zweitens, das Thema der Verherrlichung. Worüber, wofür sollen wir Gott verherrlichen? Vers 9, A, für Barmherzigkeit. Es ist nur Barmherzigkeit, dass wir dabei sind. Drittens, Vers 9b, die Entstehung der Verherrlichung. Das heißt, wie entsteht Verherrlichung unter den Heiden? Und jetzt beachten Sie etwas Sonderbares zunächst. Es klingt etwas andersartig, aber es ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Paulus sagt, so wie geschrieben steht, jetzt begründet er, aber in merkwürdiger Weise, er zitiert, deswegen werde ich dich bekennen unter denen, die von den Völkern sind, und deinem Namen werde ich Lob singen. Wenn dieses von Paulus hier zitiert wird und hier Anwendung findet, dann scheint es, als ob Paulus das über Jesus anwendet. Wer immer auch damals der Sprecher gewesen sein mag, so wie es in Psalm 16 ist, zunächst einmal ist David der Sprecher, aber Petrus sagt, es bezieht sich auf Jesus. So haben wir Psalmprophetie, die messianisch ist. Deshalb sprechen wir von messianischen Psalmen. Sie haben einen Hinweis auf den kommenden Messias aus dem Munde eines Menschen wie David. Und der Preisende hier inmitten der Völker ist offenbar Jesus. Das heißt, Paulus sieht Jesus in der Heidengemeinde, in der Gemeinde, die aus Heiden besteht. Jesus ist heute Abend hier in seiner Gemeinde. Und wenn Jesus Raum hat, denn er ist ja auf Gott eingestellt, und so wie der Heilige Geist, Römer 8, 26 und 27, Gott lobt und uns mitnimmt, so will Jesus Gott den Vater immer loben. Und wenn er in uns lebt, will er uns mitnehmen, um Gott zu loben. Das heißt, Jesus lobt seinen Vater mit unserem Mund. Da entsteht Verherrlichung Gottes. Unter den Heiden. Jesus hat Einzug gehalten, nicht nur in der Beschneidung, sondern auch bei den Heiden und im Leben der Heiden, mit dem Mund der Heiden, will er Gott verherrlichen. Viertens, die Gemeinschaft der Verherrlichung, Vers 10. Und wiederum, ein anderes Zitat, sagt er, freut euch, ihr von den Völkern, mit seinem Volk. Wir sollen uns freuen, dass wir auch dabei sind, aber nie vergessen, Israel. Und wo wir diese Möglichkeit haben, heute ist sie nicht immer da, aber wenn wir die Möglichkeit haben, mit israelitischen Christen zusammen zu loben, sollten wir die Gelegenheit wahrnehmen. Das ist biblisch. Zusammen mit seinem Volk. Nur eine Gemeinde. Ich habe in dieser Woche in Walzenhausen, von dort kam ich, eben über diesen Umweg. Und dort haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. Und jetzt ist mir das entfallen, muss ich sagen. Entschuldigen Sie wieder. Also, die Gemeinschaft. Ich habe auch gezeigt, wie es um die schwierigen Geschichten in Apostelgeschichte 8 und 19 ist. Im Kapitel 8 haben wir ja Leute, die bekehrt sind und erst anschließend den Geist bekommen. Und in Kapitel 19 ebenfalls sind Leute bekehrt, getauft und haben immer noch nicht den Heiligen Geist für einige Minuten oder Stunden, bis er über sie kommt. Das geschieht heute nicht mehr, habe ich Ihnen gezeigt aus den Briefen, die später geschrieben worden sind. Die zeigen nun, dass das aufgehört hat. Aber immerhin, das geschah dort so. Warum? Interessant, die Frage, warum? Und das ist etwas Geschichtliches. Denn wenn das Evangelium beginnt, sich auszubreiten, springt es aus dem Bereich Israels heraus zu den anderen umliegenden Völkern. Und da wird es kritisch für die Juden, ja. Wir sehen also aus dem Neuen Testament, dass da gerade immer wieder Spannungen waren. Aber der Heilige Geist macht deutlich, mit diesen Ausnahmen will er zeigen, Aufmerksamkeit darauf hinweisen, die Aufmerksamkeit darauf ziehen. Schaut einmal, es darf keine zwei Gemeinden geben, eine in Juda und eine in Samaria. Komm Petrus, komm Johannes, legt die Hände auf diesen Feinden, die jetzt eure Freunde geworden sind. Ihr gehört zusammen. Petrus und Johannes sagen ja, wir gehören zusammen. Später war das Problem, die Gemeinde ist unter den Heiden zu Hause, aber es gibt noch eine, gleichsam eine Enklave von Juden. Es darf also nicht so eine Enklave zurückbleiben. Wenn die Gemeinde gedeiht und wächst unter den Heiden und dann wiederum mal Juden sich bekehren, müssen die sich eingliedern. Und das ist die Botschaft für heute. Heute, wo sich so viele Juden bekehren in der Welt, sollen sie sich nicht abkapseln und besonders noch jüdisch-christlich sich verhalten. Das ist gut, wenn sie so meinen, wir sind erfüllte Juden. Das ist alles gut. Aber nicht sich in Beit Shalom Synagogen, christlichen Synagogen sammeln und dort ihre besonderen Riten fördern, abseits von den anderen Christen. Nein, eine Gemeinde nur. Und hier weist Paulus auch darauf hin, wir sind alle eine große Gemeinde. Natürlich findet das Anwendung dann auf andere ähnliche Situationen, zwischen Schwarz und Weiß, Braun und Gelb und so weiter. Überall sollen wir uns sagen lassen, wir gehören zu einer Gemeinde und wollen mit einem Munde unseren gemeinsamen Herrn loben und verherrlichen. Fünftens, die Universalität der Verherrlichung, Vers 11. Die Universalität der Verherrlichung. Wiederum, preist den Herrn alle, die zu den Völkern gehören, und preist ihn alle Völker. Das Evangelium gehört in die ganze Welt hinein. Überall soll das Evangelium hin und kommen und Menschen zur Verherrlichung Gottes bringen. Und letztens, Vers 12, die Triebfeder der Verherrlichung. Was motiviert, was hilft uns, dynamisch zu sein in unserer Verherrlichung? Die Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung geworden, unsere Erwartung, unsere Heilshoffnung. Wir erwarten nichts mehr von irgendeiner anderen Quelle, nur Jesus ist unsere Hoffnung und wir wollen nur ihn verherrlichen. Er soll in der Mitte stehen. Und somit kommen wir zu Groß E, dem Schlussgebet dieses ganzen Abschnittes, dem zweitletzten im Römerbrief, das Verhalten der im Heil Stehenden. Das Schlussgebet, nur ein Vers, Vers 13. Aber der Gott der Hoffnung, das heißt, der Gott der Hoffnung gibt, fülle euch auf euer Vertrauen hin, auf euren Glauben hin, mit aller Freude und allem Frieden dahin, dass ihr reich seid an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Auf viererlei möchte ich in diesem Vers kurz hinweisen. Dieser Vers macht eine schöne Predigt. Den können Sie gut verwenden als, das ist hier sehr viel Nahrung in diesem einen Vers, sehr praktische Nahrung für Bibelstunde oder Sonntagmorgen. Erstens, das Anliegen des Gebetes. Wo liegt der Kern des Gebetes? Worum wird eigentlich gebetet? Damit ihr erfüllt werdet mit aller Freude und allem Frieden. Das ist das Gebet. Er fülle euch mit aller Freude und allem Frieden. Was ist das Ziel des Gebetes? Das Ziel des Gebetes kommt dann anschließend. Dass ihr reich seid an Hoffnung. Reich zu sein an Hoffnung ist das Ziel des Gebetes. Hoffnung hier heißt wahrscheinlich Heilserwartung. Ich will heute, wo ich Hilfe brauche, auf den Herrn schauen und dann natürlich für morgen, wenn der Jesus wiederkommt. Ich erwarte nur von ihm die Hoffnung der Welt und die Hoffnung der Gemeinde. Reich zu sein an Hoffnung, an Heilserwartung ist das Ziel dieses Gebetes. Drittens, wer soll hier etwas tun? Wer ist der Wirkende auf dieses Gebet hin? Das ist die Anrede im ersten Teil, der Gott der Hoffnung. Er, von ihm erwartet man diese Freude, diesen Frieden, diese Hoffnung. Aber Das ist nicht alles. Denn Paulus sagt, er wirkt durch einen. Am Schluss heißt es, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Kraft muss man natürlich Raum geben. Das heißt, man darf den Heiligen Geist nicht betrüben. Das gehört dazu. Aber er ist es, der uns in unserer Hoffnung stärkt und mit Freude und Friede erfüllt. Aber es gibt noch eine Voraussetzung. Wir haben noch etwas zu tun, nicht nur zu beten, sondern nebst dem Gebet etwas zu tun. Und das ist zu glauben, mit Gott zu rechnen, ihm zu vertrauen. Auf euer Vertrauen hin kann er füllen. Er hat Hoffnung genug, er hat Freude genug und so weiter. Der Geist ist da, aber wir müssen uns auf ihn verlassen und auf ihn vertrauen. Ich gebe Ihnen jetzt die Übersicht für den Rest. Ab 15,14 haben wir Schlussbemerkungen. Es ist möglich, dass Paulus diesen Teil des Römerbriefes in Abschnitten geschrieben hat. Das würde erklären die verschiedenen Schlüsse. Wenn Sie diesen Text gelesen haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Paulus immer wieder Schluss macht und dann geht es aber wieder weiter. Wir haben hier mehrere Segnungen. Dadurch ist natürlich der Segen vermehrt, aber es ist dann etwas eigenartig. Aber es scheint, als ob Paulus den Brief fertig gemacht hat und dann ist ihm noch etwas eingefallen und hat das noch hinzugefügt. Nun, das kann ein Schreiber ja machen, wenn er will. Es muss ja nicht immer dieselbe Gestalt haben. Also, Schlussbemerkungen 15, 14 bis 16, 27 bis zum Schluss. Groß A. Über die Mission des Paulus sagt er selbst etwas über seine Mission. 15, Vers 14 bis 33, also bis zum Ende des Kapitels. Dieser Teil kann wieder aufgeteilt werden in zwei Abschnitte. Zuerst sein apostolischer Dienst bis Vers 21 und dann die übrigen Verse, seine Reisepläne. Schauen wir zuerst seinen apostolischen Dienst an. Verse 14 bis 16 sind hier einleitende Worte. Das heißt, er sagt noch zunächst, warum er den Brief geschrieben hat. Er hat den Brief geschrieben, sagt er in Vers 14, nicht wegen Substanzmangel bei den Lesern. Ich selber, meine Brüder, bin auch überzeugt von euch, dass auch ihr selber voller Gütigkeit seid, erfüllt mit allerlei Kenntnis, auch fähig, einander zu ermahnen. Geistliche Substanz hat man in Rom. Aus Mangel davon, darüber, das hat Paulus nicht geschrieben. Sondern worum? Vers 15. Um zu erinnern, schreibt er. Und nicht nur deshalb, sondern in den Versen 15 und 16 macht er klar, wegen seiner besonderen Gnade. Von dieser Gnade spricht er auch in Epheser 3. Das ist die apostolische Gnade. Man kann hier an Gnadengabe denken. Das heißt, Paulus hat die Gnadengabe eines Apostels und das ist eine besondere Gnade. Und weil er ein Apostel ist, hat er natürlich Verantwortung für die Gemeinde Jesu. Und er will erinnern an Rom, schaut einmal, Geschwister, ich bin nicht nur ein Bruder, ich bin auch ein Apostel und ich habe gewisse Verantwortung, auch deshalb habe ich euch geschrieben. Ja? Er sagt das sehr fein, in einer sehr feinen Weise. Es ist dasselbe als das, was er auch in Römer 12 sagt, ich glaube in Vers 3, nach der Gnade, die mir gegeben ist. Das ist wohl dasselbe. Vers 15, diese Gnade ist allerdings eine gegebene. Und auch unsere Gnade zum Dienst, unsere Gnadengaben sind immer Geschenkte. Jeder von uns lebt aus gegebener Gnade, nicht aus eigenem Charisma, weil wir so viel Scham haben, so viele Fähigkeiten. Ja. Das haben wir nicht selbst erbaut. Das kommt alles als Geschenk. Und ferner, Vers 16, Diese Gnade macht Paulus zu einem Dienstleistenden. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem römischen Staatsgefüge, aus der Praxis dort, können wir wohl sagen. Er kommt aus dem Bereich, wo man als Laie bereit ist, für die Regierung einen Dienst zu tun, bezahlt aber seine eigenen Kosten. Das heißt, man zeigt, dass man dem Staat wohlwollend bereit ist, zu dienen. So tut Paulus das. Ich bin jemand, der aus freien Stücken dem Herrn dient. Die Gnade ist mir aber dazu gegeben worden. Das ist also ein weltlicher Begriff. Dann kommt aber auch ein religiöser Begriff. Er gebraucht noch einen Dienstbegriff, Vers 16. Wie ein Priester dient er am Evangelium, priesterlich zu dienen an der guten Botschaft. Da ist das Bild eines Priesters im Alten Testament, der im Tempel dient. Paulus ist ein Diener wie ein Priester. Was heißt das? Er vermittelt. Er vermittelt das Evangelium dem Draußenstehenden. Er kommt von Gott zu den Völkern und führt die Völker wie eine Opfergabe Gott zu. Deshalb der Opferbegriff hier oder der Gedanke des Darbringens. Damit die Darbringung als Weihegabe vom Heiligen Geist geheiligt wohlangenehm werde. Paulus will Menschen aus den Heiden wie eine Opfergabe Gott darbringen. So dient er. Dann haben wir in den Versen 17 bis 21 seine apostolische Wirksamkeit. Vers 17. Diese apostolische Tätigkeit oder Wirksamkeit ist sein Ausweis. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Sie ist sein Ausweis. Vers 18, noch einmal betont er, sie ist geschenkte Wirksamkeit. Alles ist geschenkt. Das sagt er deutlich in Vers 18. Ebenfalls in Vers 18 gibt er uns die Methoden seines Wirkens an. Und da können wir etwas lernen, Wort und Werk. Christen dienen immer mit Wort und mit Tat. Das sind die zwei Hauptmethoden. Vers 19 haben wir viertens die Bestätigung der Wirksamkeit, die Bestätigung in 19a, damals mit Kraft der Zeichen und Wunder, weil Paulus ein Apostel war. Der Umfang seines Dienstes, den gibt er ebenfalls an, aber im zweiten Teil von Vers 19, von Jerusalem bis nach Illyrien im heutigen Jugoslawien. Dort hat er überall für den Herrn gewirkt. Und letztens gibt er uns in den Versen 20 und 21 seinen Grundsatz an, nach welchem er gewirkt hat. Er hat einen zweifachen Grundsatz. Entschuldigen Sie, dürfte ich jemanden hinten bitten, meinen Schal zu bringen? Der liegt dort auf der Bank. Vielen Dank. Ich bin immer noch etwas anfällig. Entschuldigen Sie bitte. Es ist ein zweifacher Grundsatz, den Paulus hat in seinem Wirken. Den Grundsatz gibt er an in, Moment einmal, so aber, dass ich meine Ehre da reinsetze, die gute Botschaft zu sagen, nicht wo Christus genannt war, nicht wo Christus genannt war. Und die damit ich nicht auf eines anderen Grund baute, sondern, wie geschrieben steht, denen nicht Botschaft über ihn gesagt war, die werden sehen und die, die nicht gehört haben, werden verstehen. Ich habe einen, das muss wahrscheinlich am Ende von Vers 19 sein, die gute Botschaft von Christus ganz auszurichten, So aber, dass ich meine Ehre darein setze, die gute Botschaft zu sagen, nicht wo Christus genannt war. Ah ja, da ist es. Es geht um das Nennen von Christus. Ja. Also es ist ein Grundsatz, aber er hat zwei Elemente. Einmal, in der Botschaft geht es um Christus. Es geht um die Christusbotschaft für Paulus. Und zweitens, dort, wo dieser Christus noch nicht genannt worden ist oder wo man noch nicht von ihm gehört hat. Es geht also um die Botschaft um Jesus Christus, wo man noch nicht von ihm gehört hat. Diese Botschaft oder dieser Grundsatz besser ist für Paulus ein sehr wichtiger. Er setzt seine Ehre dafür ein. Im Grundtext steht das Wort für ambitiös. Ehrgeizig, danke schön. Ehrgeizig im positiven Sinne, ja. Das zeigt, dass das ihm wichtig ist, dass es eine Ehre für ihn ist, so zu handeln. Und er gebraucht dann noch eine Schriftstelle, um seinen Grundsatz zu begründen. In den Versen 22 bis 33, also im zweiten Teil dieses Abschnittes, haben wir nun seine Reisepläne. Seine Reisepläne. In den Versen 22 bis 24, also hier können wir kleine Buchstaben gebrauchen, klein a, 22 bis 24, über eine geplante Reise nach Rom. Da geht es um eine geplante Reise nach Rom, um den Zeitpunkt und um den Plan. Klein b, in den Versen 25 bis 28 geht es über seine Reise nach Jerusalem, über seine Reise nach Jerusalem, über den Grund dieser Reise. Er sagt, ich reise in einem Dienst für die Heiligen, nämlich das Opfer, das gesammelt wurde, abzuliefern. Und dann spricht er noch von der Bedeutung dieser Reise, wie bedeutsam das ist. Sie ist ein Zeichen von Gemeinschaft unter Christen im Heidentum und in Israel, dass die miteinander verbunden sind, ein Zeichen des Dankes. Aber ich mache auf Vers 28 noch aufmerksam. Nachdem ich also diese Aufgabe zu Ende geführt habe und ihnen diese Frucht besiegelt habe. Das ist ein schwieriger Ausdruck. Aber es scheint zu bedeuten, Paulus nimmt die Geldgaben der Christen in Makedonia und liefert sie in Jerusalem ab. Und wenn er sie abgibt, ist diese Abgabe die Abgabe einer Frucht. Denn dieses Geld ist das Frucht des Evangeliums in Makedonien. Aber wenn er sie abgibt, ist das die Besiegelung der Frucht, denn die Frucht entstand ja schon da. Aber jetzt ist die Frucht bis nach Palästina gekommen, sie kann abgegeben werden und das ist so das letzte Siegel darauf. Ja? Es ist wichtig für Paulus, dass das wirklich ganz vollendet wird. Er hat ein großes, wenn man 2. Korinther 8 und 9 liest und die anderen Stellen, man merkt die große Verantwortung, die Paulus hier anerkennt in Bezug auf diese Geldsache. Das ist ihm ein sehr wichtiges Projekt gewesen. Und das drückt er so aus. Also diese Frucht soll wirklich verwirklicht werden. Sie soll wirklich ankommen. Dann haben wir wieder in den Versen 28 und 29 den Rekurs zur Reise nach, zum Thema Reise nach Rom. Da geht es wieder um die Reise nach Rom. Er sagt, wann er kommt und wie er kommen will, wie er reisen will. Und die Verse 30 bis 33 besprechen Gebetsanliegen. Zunächst einmal bittet er um Fürbitte. Wir haben einen Aufruf zur Fürbitte in Vers 30. Man möchte für ihn beten, denn er ist sie möchten mit ihm kämpfen. Hier lernen wir, dass Gebet ein Kampf ist. Vers 31 haben wir die Anliegen, wofür Paulus wünscht, dass man für ihn betet. In Vers 32 begründet er diese Anliegen, damit ich mit Freude zu euch komme, durch den Willen Gottes und ich zusammen mit euch erquickt werde. Deshalb sollen sie so beten. damit er durch den Willen Gottes nach Rom kommt und dort mit ihnen erquickt wird. Dieser Ausdruck, durch den Willen Gottes, ist mir aufgefallen. Denn überlegen wir einmal. Paulus ist jetzt in Korinth, ein freier Mann, verkündet das Evangelium. Aber er ist dabei, jetzt nach Israel, nach Jerusalem zu reisen. Was geschah, als er dort ankam? Auslösen. Dann müssten die römischen Soldaten natürlich eingreifen. Die waren da im Lindenhaus, in der Antonioburg. Die hatten nicht weit, die Stufen runterzulaufen, bis sie hier da waren, wo die Leute sich um Paulus stritten. Dann haben sie ihn festgehalten zunächst einmal. Sie wussten ja nicht, wer da ist. Und er blieb fest. Aber Gott hat es so gefügt. Die Gebete wurden beantwortet. Aber nicht so, wie Paulus wollte, sondern so, wie Gott wollte. Und mehrere Male sagt Paulus dann in den Briefen dieser Zeit, Paulus, ein Gefangener Jesu Christi. Paulus, oder vielleicht auch aus seiner späteren Gefangenschaft, auf jeden Fall, für ihn ist so ein Weg der Wille Gottes. Der kann anders aussehen, als wir planten. Ja? Aber Gott wird zu seinen Zielen kommen, wie er will. Und in Vers 33 haben wir dann ein Gebet für die Römer. Sie sollen für ihn beten und er betet für sie.